wie der die Stimmbildung macht, wie der die Energie, wenn der große Wind mit dem Kleinen spricht, der kleine Wind, der dann, ja, ich bin, ja, dann merkst du, was, das sind Schauspieler.
German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Das ist der zweite Teil des Gesprächs mit Gerd Knebel. Den ersten Teil gab es letzte Woche. Den hört ihr sinnvollerweise zuerst. Aber jetzt geht's weiter. Zweiter Teil, Gerd Knebel und bitteschön.
Ich möchte mit dir sprechen über das Bombing. Also wenn was richtig schief läuft auf der Bühne. Und da möchte ich dich mal fragen, ob du so ein... Weil man hatte ja diese Erlebnisse, die man in dem Moment gar nicht lustig fand, aber so rückblickend dann doch sagt, es hat irgendwie dazugehört. Aber was war so das Schlimmste, was du auf der Bühne erlebt hast? Wo du sagst, das war...
Also so für mich selbst oder für uns
wie beide, auch immer, in deiner Bühnentätigkeit, wo du sagst, da ging alles schief, das hat überhaupt nicht funktioniert oder das war aus diesen oder jenen Gründen ein ganz schrecklicher Auftritt.
Ja, es gibt, es gab eine Situation mit Henny und mir, glaube ich, war das zweite Programm oder so, ich weiß nicht, als noch kein Handy gab, großartig und internetmäßig. Wir waren haben mittags aufgebaut, in Wiesbaden irgendwo gespielt. Haben aufgebaut, waren glaube ich ab 3 Uhr oder 2 Uhr schon da in dem Saal relativ früh, mussten alles aufbauen, auch hinten Backstage so zum Umziehen, spielen abends und dann haben wir so an irgendeiner Stelle was gehabt, so habe ich einen Satz gesagt mit ja, oder wie der Barschel in der Badewanne so ungefähr, oder irgend sowas, oder der Barschel, nee, der Barschel, irgendwie Jokes gemacht und es wurde ganz still. Und normalerweise war an dem Joke, ich weiß nicht mehr, wie der, um was da ging oder wie der war, haben die Leute auch gelacht gehabt und wir haben uns schon gewundert. Und später kam einer und sagte, boah, das war ja hart mit dem Barschel hier, wo der sich heute umgebracht hat. Und wir, was ist los? Ja, der hat sich umgebracht, wir haben nicht mitbekommen, sag ich, wann denn? Im Radio gehört, hab das nicht gehört. In der Badewanne ist umgebracht, der Barschel. Und wir, ach du Scheiße. Und die Leute dachten wahrscheinlich alle, was sind das für herzlose Menschen? Für pietätslose Arschlöcher? Ach, weißt du, und wir wussten es nicht. Wir haben einen Joke gemacht, wie über Franz Josef Strauß oder Träger oder Koch. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
Und so, und wir wussten es nicht. Wir haben gesagt, wir haben das nicht gewusst. Wir sind den ganzen Nachmittag hier. Wir haben ja kein Radio gehört. Wir haben ja kein Radio mitgeschleppt, weißt du? Wurde jetzt zum Handy gesagt, okay, heute hättest du noch 5 Minuten vorher gesagt,
komm her. Ja, klar, ich gucke ja auch immer noch mal vorher kurz rein, was gewesen ist. Ja,
der Dings ist tot, weißt du? Jetzt kannst du sagen, komm raus mit dem Joke, weißt du? Wir haben ja öfter Sachen irgendwie auch unser Programm manchmal abgeklappert, damit es nicht als diese, wo war das, in Halle oder in Erfurt, dieser Typ da, die Leute abgeschossen hat da.
Ach, meinst du jetzt Halle?
Nee, Erfurt, vor vielen, vielen Jahren,
der Amoklauf.
Amoklauf von dem Typen, so ein Schützensohn da, weißt du, Sportschützensohn. Ja. Und da haben wir auch das Programm abgeklappert, dann haben wir was mit Waffen rausgenommen, was man erzählt hat, mit der Pistole drauf geschossen, rausgenommen.
Aber das macht ihr dann auch? Also das haben wir gemacht. Da gibt ja auch unterschiedliche Philosophien. Es gibt ja die einen, die sagen, durchziehen.
Ja, aber allein, dass wir schon gespielt haben, haben wir ja schon durchgezogen. Wir waren ja alle so betroffen damals, das war, glaube ich, 1 oder 2 Tage vorher. Und dann kommst du in die Stadt, wo dieses Ding dann gerade stattfindet, weißt du? Das war schon irgendwie... Dann haben wir gesagt, aber das können wir jetzt so nicht machen, weil das wirkt jetzt blöd, als wenn man das übergehen würde und so. Aber da passt man schon manchmal drauf auf. Also,
Na gut, ich finde es vor allem immer wieder, wenn du ein Programm hast und du hast so deinen Spielfluss, ist dir manches gar nicht bewusst, dass es in dem Moment, wo die Nachrichtenlage eine andere ist, auf einmal in eine andere Richtung läuft für den Zuhörer, die du gar nicht so, wie ihr damals jetzt mit Barschel, ihr habt einen ganz normalen Spruch über den Barschel gemacht.
Wir wussten es nicht.
Und der bringt sich um und auf einmal denkt jeder, wollen die jetzt wirklich dieses Tabu verletzen?
Ja, genau.
Der Mann liegt tot in der Badewanne im Borivage Hotel.
Also das hätte Matthias Belt hätte es gemacht. Der hat es gemacht, Der hat einen Tag später schon nach dem Tod von der Frau vom Strauß und so einen Joke gemacht, das sind teilweise 5 Leute raus oder 10 Leute raus. Matthias hat da gnadenlos. Ingo Apelt ja auch, ne? Der auch, glaube ich, irgendwie einen Terroranschlag in Ägypten oder irgendwas und dann auch schon.
Na gut, ich erinnere mich an Ingo Apelt, wo er, nachdem sich der eine Lebensgefährte von einer Sängerin von Tic-Tac-Toe damals, der hat sich doch aufgehängt auf dem Speicher.
Okay.
Und da kam Ingo Apelt bei Samstagnacht, RTL Samstagnacht raus, hatte einen Strick an einem Luftballon.
Boah, krass,
Kam er raus und hat gesungen und du hängst und du hängst.
Oh ja, es ist schon, er ist schon ein kleiner Teufel, er ist schon getrieben.
Und das ist war, so eine wo wir alle vorm Fernseher saßen und dachten, ach du Scheiße, ja,
das muss man mit sich selbst ausmachen. Das muss man mit sich selbst ausmachen und ich finde es aber auch,
ich finde es
voll okay, wenn man sagt, man provoziert da irgendwas oder es gibt irgendwie einen Grundanlass, aber es gibt dann auch, klar, ich verstehe aber auch Empfindlichkeiten. Also ich fand zum Beispiel damals, auch wenn ich nie ein Fan von Rex Gildo war, als überall die SMS rumkam mit den Jokes, als er sich da umgebracht hatte, in einem Möbelhaus, ich fand die nicht lustig. Mhm. Die haben mir nicht gefallen. Mir hat der leid getan. Mhm. Mir hat Rex Gildo echt leid getan. Ich kann das nicht anders beschreiben, als wenn ich sage, warum mache ich mich über Rex Gildo lustig? Mhm. Weißt, dass er sich jetzt umbringt. Warum finde ich das lustig? Das klingt doch ganz traurig.
Es sei denn, du willst damit irgendwas offenlegen. Also letzten Endes diese verlogene Schlagerwelt, das ja, war es ja ein Stück
aber,
weit.
Aber dann vielleicht nicht nur so ein scheiß Joke, aber dann vielleicht irgendwie in einem anderen Kontext.
Ja, weißt und da ist ja immer die Frage, machst du
aber
Witze über das Opfer oder machst du Witze über
ja, aber das, genau, deswegen, die Struktur? Deswegen bleibt doch die Traurigkeit für ihn trotzdem beibehalten, dass es für ihn traurig ist, dass er vielleicht so eine Scheiße machen muss, die ihm nicht gefällt. Weil, nimm mal Roy Black. Ich habe ja in meinem Programm, habe ich das erzählt, ich habe ja Roy Black mal kurz kennengelernt. Ich war ja mit Purple Schulz unterwegs, Olaf, Hans und ich, wir haben ja diesen Bläsersatz da simuliert. Du hast ja mein Programm gesehen, glaube ich, die Stelle, wo ich es erzähle. Und da war ja so, dass, wie war das, wir Purple Schulz waren und dann soll Roy Black rauskommen. Mhm. Ich stehe neben Roy Black und habe ich doch zu ihm gesagt, wir haben ja so Trompete gespielt und habe gesagt, und wenn du jetzt rauskommst, da kommen wir auch dazu und spielen ganz schnell mit. Ist es okay? Und da hat der Roy Black zu mir gesagt, macht's ruhig. Schlimmer wie das, was ich hier mache, kann es sowieso nicht mehr werden. Ganz traurig.
Ach Gott.
Du, das ist mir das Gesicht eingefroren. Du. Hat er die 1:1 gesagt, einem fremden Menschen quasi. Ja. Ne? Macht's ruhig. Schlimmer wie das, was ich hier mache, kann es sowieso nicht mehr werden. Das heißt, er war unglücklich damit. Und wenn du die Geschichte kennst mit dem Christoph Waltz, der hat es ja schön gespielt. Mhm, ja. In dem Film, da siehst du ja, wie das passiert ist.
Ja.
Man probiert mal einen Schlager, klack, Erfolg, zack, zack, und sagt, ey, jetzt kannst du nicht auf, und jetzt geht's. Und dann nimmst du das mit.
Gut, es ist ja ein bisschen Helene Fischer auch, die ja eigentlich auch, so hört man ja, was anderes machen wollte.
Ja, du hörst ja teilweise auch, die kann ja ganz andere Sachen sehen. Ja. Ich habe gerade die Weihnachtsshow ein bisschen reingeguckt und so, weil Bühlen dir meint, musst du unbedingt gucken und so, ich bin ja da drin. Ich habe dann Bühlen auch gesehen. Und die kann ja auch ganz anders singen, die kann ja teilweise saugut singen.
Und sie ist natürlich ein bisschen in diese Geschichte vom Erfolg verflucht, kann man sagen, da reingeraten und schwankt da so hin und her. Ja, spannend. Ja.
Ja, man kann für sie hoffen, dass sie das trotzdem relativ glücklich macht, weil sie so viele Talente da beweisen kann und auch, weil sie ja beschäftigt ist die ganze Woche mit Tanzen und Akrobatik und alles und super Aussehen und alles und Singen und so. Also ist ja volles Programm und so. Also, da kannst du ja mit dir ja trotzdem auch zufrieden sein. Und ob jemand die Musik mag oder nicht, kann dir am Arsch vorbeigehen, ganz ehrlich gesagt.
Zufrieden sein ist ein guter Punkt. Wir haben eben gesprochen über einen schwierigen Auftritt, wo was schief ging. Hast du so ein Erlebnis auf der Bühne, wo du sagst, das war ein magisches Erlebnis, alles gestimmt?
Da haben wir ganz viele. Ja? Da gibt es gar nicht einen. Wir haben immer wieder in den ganzen Jahren unheimlich schöne Auftritte gehabt und so. Also, wo man sagen, boah, das war echt richtig klasse und so und waren richtig happy.
Was ist
und so.
Denn dann ausschlaggebend für dich in so einem Moment?
Dass alles erstens mal geklappt hat, dass wir unter uns alles gestimmt hat, dass der eine nicht so schnell war, dass ich vielleicht für den Henny nicht so schnell war, dass der Henny ihm gut ging, dass mir gut ging, dass wir das Zusammenspiel gut geklappt hat, dass die Leute super drauf waren, dass du schon merktest, von den ersten Sekunden kennst du auch, du kommst rein und merkst, die Leute sind super drauf.
Ich habe das.
Die reagieren so schön.
Ich habe eine Theorie. Du merkst schon beim ersten Applaus, ob der Abend für dich harte Arbeit wird oder ob es ein angenehmes Spielen wird.
Merkst du sofort. Es gibt ja manchmal so, dass Leute dich gar nicht begrüßen, zum Beispiel, dass eine kommt raus und so habe ich auch schon erlebt bei anderen Leuten, dass Leute gar nicht klatschen. Ja. Nach dem Motto, ja, mach mal, so ungefähr, weißt du.
Ja. Und da weißt du, jetzt muss er erstmal wirklich 25 Minuten arbeiten, bis er die auf Betriebstemperatur
hat. Genau, und dann, wenn du das spürst, dass du so ein komplett runder Abend war, verstehst du? Und dann gehst du irgendwo noch was Gutes essen in ein bisschen nettes Restaurant. Sowas hatten wir zum Beispiel, wo man in Saarbrücken oder irgendwo, wo war das? Oder St. Wendel, irgendwann mal gespielt. Da hat uns dann noch so ein kam vorher noch so eine Meldung, ein Koch aus Hessen, der so ein Speiserestaurant hat, lädt uns ein, uns alle. Aber mit Technikern und allem. Wir sind dann mit so 6 zu 7 da gewesen, weißt du? Und wir wollten immer sagen, ja, was kostet? Nix! Ihr seid noch eingeladen, habe ich euch doch gesagt. Ihr Bube, wollt ihr noch Nachtisch? Und dann kam noch Nachtisch und alles. Was ist denn das für ein Abend? So, super Auftritt, weißt du, was ein Open Air, es waren 1000 Leute da, super Auftritt, danach noch Essen, hessischer Kochen noch mit Bildern und alle essen und alle sind glücklich und so. Also, was willst du denn mehr? Mhm. Also irgendwie, das war schon...
Aber kann nicht auch ein Abend, wo alles schief geht, dennoch irgendwie eine komödiantische Energie entwickeln?
Ja, das hatten wir mal. Und zwar hatten wir mal, wir hatten, Handy und ich, bei einem Wintereinbruch, haben wir irgendwo, glaube ich, in Bad Vilbel gespielt vor vielen Jahren.
In der Mühle?
Nee, nicht in der Mühle, es war irgendwie ein Saal.
Okay.
Kam unser Techniker nicht durch den Schnee. Nicht durch. Und wir hatten eine Einspielung zum Schluss, die über die Techniker kommen sollte. Und ich habe immer sicherheitshalber, ich bin so ein Sicherheitsfanatiker, habe gesagt, lass uns immer mal einen Kassettenrekorder mitnehmen mit CD-Player. Falls mal was ist, falls der mal nicht geht, kann man noch schnell auf die Bühne starten und sowas. Und die Leute lachen dann immer so über mein Zeug. Immer so, sag ich habe auch lieber zwei Gitarren mal, ein mehr und weißt du, und so.
Ich auch.
Als von wegen, passiert nicht.
Wenn die Seite reißt.
Die Leute immer sagen, was soll denn da passieren, sage ich, weißt du was, das haben die Leute, was meinst du, wie viele Leute am 10. September 2001 da unten standen und sagen, wieso sollen da oben mal zwei Flugzeuge reinfliegen, spinnst du, Walde? Ja. Sowas wird nie passieren.
Ja.
Weißt du?
Ja,
also, ist passiert. Der schlimmste, krasseste Zeug passiert. Warum soll nicht ein Kassettenrekorder kaputt gehen oder Seiten reißen oder mehrere? Und dann kamen die nicht an und wir haben gewartet und dann haben wir es rausgezögert, glaube ich, 8:30, 9:00. Und dann haben wir gesagt, pass auf, Henning, jetzt spielen wir. Ohne Technik, ohne allem. Ohne Mikros, ohne alles. Weißt du? Und dann haben wir das komplett ohne gespielt, so wirklich so in den Raum rein, was wir sonst nie gemacht haben. Und zum Schluss habe ich den Kassettenrekorder zum ersten Mal gestartet, den ich schon jahrelang rumgeschleppt habe. Und dann lief dann Duft der Abend, damit haben wir aufgehört, das weißt du? Der Abend, ja. Zu tanzen, genau.
Das muss doch der Hammer gewesen sein, oder?
Danach waren wir richtig geschafft, weiß natürlich. Ich noch. Wir waren komplett geschafft. Weil die kamen, glaube ich, um 11 kamen die dann an, oder? Und da war es vorbei, dann kamen die an und so, ne?
Zum Abbau, der nicht stattfinden musste, ja, weil er eh nichts aufgebaut hat.
Die konnten nichts dafür und so. Und das war aber auf der anderen Seite irre, dass es dann trotzdem geklappt hat, weißt du, ne? Das war irre.
Und die Leute fanden es wahrscheinlich auch super.
Ja, die Leute fanden es gut. Weil ich glaube, die Leute waren dankbar, dass wir es gemacht haben.
Ja, und ich glaube, es ist auch, sage ich auch immer wieder in dem Zusammenhang, die Leute merken, das war nicht ein Abend wie immer.
Nee, auf keinen Fall.
Sondern wir haben was gesehen, was man so wahrscheinlich nicht mehr sehen würde.
Richtig, genau.
Und das gibt dem Ganzen natürlich auch immer was ganz Besonderes. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, normalerweise bespreche ich immer das Humorkunstwerk. Du hast bewusst gesagt, das eine Ding gibt's nicht, nee, sondern es sind verschiedene Sachen.
Das wäre fast den anderen Sachen ungerecht, weil es so viele nebeneinander gleichzeitig sind.
Und du hast auch etwas genannt, was natürlich mir total am Herzen liegt, das ist Monty Python.
Monty
Python,
ist klar.
Und was genau hat dich da so fasziniert? Wahrscheinlich das Absurde auch, oder?
Das komplett Absurde auch zum Beispiel. Sie haben ja so viele absurde Nummern, die ja alle intelligenter und schräger sind, wie das, was heute aus vielen Köpfen kommt. Weißt
und du die noch, auf weißt dem Papier mit Sicherheit nicht lustig
sind. Nicht lustig sind, aber in der Ausführung dann teilweise. Ja. Oder wenn du zum Beispiel allein mal den Film Monty Python's Live at the Hollywood Bowl,
ja.
wie der Typ dann diesen Reiseleiter macht und durch tausende von Leute dann geht und immer weiter redet, welche Gefahren auf der Welt lauern können von Spinnen und Antilopen. Mhm. Und hört überhaupt nicht mehr auf. Und dann denkst du, wie hat er sich allein den Text gemerkt?
Ja, ja.
Das sind ja Millionen Begriffe.
Ja.
Und dieses komplett Absurde und so, ne? Ja, und ich meine...
Na, und vor allem die Dynamik, die sie hatten innerhalb der Gruppe, dass sie so diese Charaktere hatten,
ja,
dass sie eben den John Cleese hatten als diesen distinguierten, genau, englischen, steifen Typ, den er dann immer gegeben hat. Ja. Und Terry Gilliam, der dann eine ganz andere Rolle erfüllt hat, der mit seinen Zeichnungen dann irgendwie auch noch reingespielt hat. Es war ja ein Künstlerkonglomerat, kann man
sagen. Und auch tolle Musik, auch tolle Lieder, weißt du? Dieses kanadische Holzfäller-Lied, die dann alle schwul sind dann eigentlich, weißt du?
So. Ja, genau. Der Holzfäller.
Oder zum Beispiel, an die Live Hollywood Bowl auch, wie der da, ich weiß nicht, wie der Song heißt, wie er ans Klavier geht, wie so eine Billy Joel-Nummer und singt, dass er ein Idiot ist, weißt du? Ne? Eine fantastische Ballade. Hörst du so? Aber mit einem klasse Text.
Wer war der Musiker bei Ihnen immer, der auch Always Look at the Bright Side gespielt hat?
Ich weiß gar nicht. Michael Palin?
Nee, Palin war es nicht gewesen.
Mensch, Tobi, es ist natürlich Eric Idle.
Auf jeden Fall haben sie natürlich auch für jede Geschichte, die sie da gemacht haben, haben sie Spezialisten in der Gruppe gehabt.
Fantastisch.
Und haben sich wohl auch sehr gut verstanden. Mhm. Was ich so jetzt mitbekomme, es gab ja diverse, also John Cleese hat ja da ein Programm, wo er über seine Zeit bei den Pythons erzählt. Es gab eine spannende Doku mal auf Arte, sehr lang, über die Pythons. Und die ja auch erzählt haben, dass beim Fernsehen keiner wusste, was sie da machen. Mhm. Sie selber auch nicht manchmal?
Die wären auch so nicht mehr möglich im öffentlichen Fernsehen.
Das würde so nicht mehr stattfinden. Das geht nicht mehr. Heute, wo alles durchanalysiert wird und in die Marktforschung geht. Meinst du, eine Folge Flying Circus würde hier durch die Marktforschung laufen?
Guck mal, zum Beispiel, also, guck dir das Oma-Lied an, meine Oma ist eine Umweltsau. Ja. Das war doch ein Standard bei Monty Python, sowas zu singen.
Ja, klar. Also,
und dann noch am Kreuz hängen irgendwo vielleicht. Verstehst du?
Ja, ja. Ja, und ja. Auch, aber die Engländer natürlich auch heute noch, wenn du dir anguckst, Jimmy Carr und sowas.
Little Britain.
Ja, also extrem hart, extrem grenzwertig, Dinge, die...
Und was da das Gute ist, finde ich, an den Engländern ist, ich habe gerade über Jimmy Carr, habe ich mal ziemlich viel im englischen Zeitung gelesen, also Internet und so. Da gibt's, ist ja nicht so, dass die den auch alle super finden.
Nein.
Die empören sich ja auch dann extrem, weißt du? Brüde und sagen, schlimm, das darf nicht sein. Aber es, deswegen haut den keiner weg.
Nee.
Deswegen wird er nicht rausgeschmissen aus dem Fernsehen.
Klar.
Der existiert da und ist in Spielshows, leitet Spielshows, weißt, und lässt das krasseste Zeug ab. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, der Ricky Gervais. Der jetzt ja auch wieder die Globes. Ich habe es jetzt noch gar nicht gesehen. Die Globes liefen ja jetzt. Ach, und komm. Mal gucken, was er jetzt wieder gemacht hat. Hat er wieder moderiert, okay.
Und hast du diese zwei Serien von ihm gesehen, der Afterlife?
Bisher nicht, aber mir ist nur, weil er natürlich auch
so gefühlvoll.
Ja, man traut ihm das gar nicht zu. Also offensichtlich.
Und Derek ja auch. Derek, wo als Behinderter, die sind so gefühlt. Der Ricky Gervais hat so viele klasse Seiten, der kann so böse sein und kann so zart und...
Und da auch wieder der Punkt, wer sagt, ist entscheidend, wenn er böse
Dinge
sagt.
Genau der
Punkt. Und bei ihm spürst du, dass ein Humanismus dem Ganzen zugrunde liegt.
Ja, ich habe mal ein Interview gelesen, warum er bei Derek, wie er da drauf kommt, er sagt, in seinem Familienumfeld arbeiten ganz viele Leute mit Behinderten und so. Er ist da total zu Hause, er weiß komplett Bescheid darüber und so.
Ja. Also. Und du musst mir auf die Sprünge helfen, du hast mir noch was genannt, was für dich sehr wichtig ist oder war, und zwar die Comedians aus der Fools-Zeit, Django Edwards und Johnny Melville, die mir persönlich, muss ich jetzt gestehen, namentlich Fools-Zeit, bekannt waren.
Das war die 80er Jahre. Es gab irgendwie so eine Zeit, wo plötzlich, sag mal, so diese, es gab ja früher diese langweiligen Zirkus-Clowns, die immer denselben Scheiße gemacht haben, mit großen Schuhe, Tränen raus und so, große Handschuhe,
Hintern gefallen.
Ja. Unerträgliche Clowns. Und dann gab es ja irgendwann so eine Clown-Power, hieß das irgendwie, gab es so Anarcho-Clowns quasi. Dazu gehörte Django Edwards und eine riesengroße internationale Szene. Das gab es in Südamerika, aus England kamen viele. Ich war, das war klasse, war bei dem alten Singkasten, haben ganz viele gespielt von den Leuten. Da kamen Justin Case und Peter Weir und wir alle. Ich war fast auf allen Veranstaltungen damals aus Argentinien, Carlos Trafic, der hat ganz schräge Nummern gemacht, gruseliges Zeug gemacht, der hat so eine kleine Puppe gehabt, die hat er dann ausgezogen, hat er dann zwischen den Beinen gegriffen und hat dann Zeug erzählt, so auf, ganz merkwürdiges Zeug, also wie so Theater auf, also ganz skurriles Zeug. Und Leute haben sich gejagt gegenseitig mit Pistolen oder ganz. Und Johnny Melville war einer meiner absoluten Heroes, weil der Johnny Melville hatte immer komplette ganze Programme. Also auch ein Theaterprogramm mit einem übergebauten Thema wie Money, zum Beispiel Geld, was auf der Welt. Und in diesem Programm hat er quasi auf pantomimische Art, aber nicht als Pantomime, sondern also nur die Technik, aber gesprochen, Text und aber Pantomimentechnik drauf gehabt, hat ungefähr 60 bis 100 Leute gespielt und du bist weg gewesen. Du hast dann gesagt, wie kann man so flink sein?
Und konnte das alles auch so darstellen,
dass man es... Aber nicht nur Menschen, Tiere, Insekten. Wenn eine Fliege in so ein Glas gefallen ist, hast du die Fliege gesehen, wie die im Wasser da irgendwie geschwommen, wieder rausprobiert, weißt du? Im nächsten Augenblick lag der am Boden, hat einen Hund gespielt. Der konnte auch innerhalb von einer Sekunde auf den Boden fallen. Weißt du, so. Der ist ja einer der, finde ich, besten Comedians, die es gibt und so.
Und bei dem hast du mal einen Workshop gemacht, hast du
erzählt? Eine Woche lang. Wir haben uns dann irgendwie auch angefreundet ein bisschen. Ich kannte ihn dann auch ganz gut. Und der ist dann später, der war immer unterwegs auf der ganzen Welt. Heute lebt er in Spanien, glaube ich, gibt da Workshops. Wenn du immer guckst, siehst du irgendwo immer so 100 Leute hinter mir herlaufen durch die Straßen oder er macht irgendwie so eine Straßenaktion oder so.
Und was hast du da mitgenommen aus so einem Workshop?
Ganz viel. Also allein so Energiegeschichten und so, das kann ich dir nicht gar nicht. Er hat zum Beispiel auch so Energieübungen gemacht. Das ist ganz blödes Zeug. Du stellst dir vor, Energie kommt vorne in Fingerspitze rein und leitest die so weiter im Körper bis runter und so ein Zeug. Und sowas zu lernen, wie man so Energie von bestimmten Punkten woanders hinbringt und sowas. Das hast du an ihm auch immer gesehen. Mit Leuten umgehen vorne und so. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich weiß nur, dass der hat uns immer beschäftigt mit irgendwelchen Zeug und so. Mit Stimmen, mit Lautstärken, also Schlägereien, die so aussehen. Die haben ja alles
Und wahrscheinlich auch das Wissen über Slapstick. Wie funktioniert
ja,
das?
Ja, auch so Slapstick zum Teil. Ja, das hat er auch gemacht. So Fallzeug hat er gemacht und dann Schlägereien, wie man schlägt, dass es aussieht. Zum Beispiel, wenn du oben dann schlägst, dass du unten am Boden auftrittst und so oder, mhm. oder Dings und alles. Ich wüsste jetzt nur vielleicht nur noch 10% davon mhm. und so. Ne? Damals wusste ich noch mehr und so. Aber allein die Tatsache
zu ja, sehen. Ja, es geht einem ja irgendwann in Fleisch und Blut über. Und
irgendwas hat man kapiert, wie präsent man sein muss. Und dann habe ich allein, auch wenn ich ihn gesehen habe, ich habe manche Programme von ihm, habe ich mir 7-8 Mal angeguckt. Da habe ich so viel immer im Kopf drin bekommen.
War er jemand, der immer gleich gespielt hat oder hat er sich.
Nee, der hat auch auf Publikum reagiert. Der ist ja auch in Leute manchmal rein und mhm. so weiter und so. Der war ein wahnsinniger.
Das heißt, letzten Endes die ganz große Kunst. Also nicht nur das Handwerk an sich.
Die haben zum Beispiel, es gab eine Woche zum Beispiel im Singkasten, da haben die ganzen englischen Comedians, die haben ja alle dann so gewohnt in Frankfurt, haben die. Abends hat einer gespielt von denen mhm. und um 11 Uhr haben die dann alle, die da waren, Impro-Shows gemacht, bis, keine Ahnung, 2-3 Stunden.
Okay.
Wahllos. Da standen da manchmal 6-7 Leute da ging es ab, da sah aus, irgendwie unfassbar, da sind die durch den Dings gerannt, haben Motorrad gefahren, also wie imaginäres Shows, Western-Duells geliefert, gesungen aus dem Nichts.
Gibt es Vergleichbares heute noch?
Nee, gibt es nicht mehr. Aber es gibt viele Leute, denen ich ansehe, dass die da daherkommen oder das irgendwie mal genossen haben oder halbwegs Vergleichbares würde ich vielleicht nur noch vielleicht Europax vielleicht nennen vielleicht.
Oh ja.
An Schrägheit und so. Europax sind ja wirklich ja. auch sehr schräg in dieser Art. Also so in
der
Art.
Und Ulan und Bator vielleicht auch noch.
Sowas, ja. So richtig komplett so einer ja. halb nackt zu sein oder sich umarmen, küssen und mit Tomatenketchup und so.
Ja, und gerade bei Europax ist das ja ganz spannend. Das funktioniert ja auch so gut, weil sie Brüder sind.
Ja.
Und
auch die Körperlichkeit
dann denen so. Das auch nicht so übel nimmt, wenn der eine den anderen anrotzt
oder genau, so. Ja, ja, ist super. Ja.
Aber die halt auch eben.
Die sind speziell.
Ich habe ja noch nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht, eigentlich sowas Clowneskes haben, mhm. ohne. Weil Clown ist ja auch schon wieder so fast heute eine Beleidigung
wie Pantomime, ja.
Ja. Und aber es gibt auch immer tolle Clown-Sachen, die.
Leider, wenn die Leute jetzt vielleicht gucken würden, weil es gibt ein paar Sachen von Johnny Melville, er schließt sich auf YouTube nicht so gut, ist sehr eindimensional. Das sind meistens schlechte Aufnahmen und du, wenn du vorne sitzt und siehst, wie der Johnny Melville eine ganze Rockband spielt zum Beispiel. Er spielt ja so eine ganze Rockband, ja. also ohne einen Ton, also von Schlagzeuger und die kommen zum Schluss alle um. Der Schlagzeuger mhm. an seinen Stöcken und so, der Sänger, der Mikrofon erstickt, der Basser irgendwie macht irgendwie eine Steckdose rein und sonst was.
Ja, okay.
Und du guckst, siehst es so 1-2 Meter, wie der die alle spielt mit einer Körperspannung und wie der jeden Rockmusiker spielt ja. und so. Das ist so wahr.
Das ist aber auch tatsächlich ein Phänomen. Manches, was auf der Bühne passiert, ist im YouTube-Fenster nicht wirklich.
Nein, auch im Fernsehen. Auch im Fernsehen,
ja. Auch im Fernsehen nicht. Ne? Es verliert immer, ich sage immer, das meiste verliert so 40-50%
ja,
über den Weg.
Obwohl es manchmal dankbar bin, dass es das überhaupt gibt, weil es gibt ja von vielen Leuten gar nichts.
Ja.
Und ich habe ja auch mal im SWF 3 habe ich entdeckt, da habe ich aber irgendwo noch eine DVD von. Eben, das habe ich dir auch, glaube ich, erzählt, Gerd Fröbe. Genau. Morgenstern-Gedichte, das ist so ein Brett. Da haben die Leute, das haben die überhaupt nicht auf dem Schirm, die Leute in meinem Umfeld. Gerd Fröbe, was war's? Wie so Schauspieler? Sag ich, ja, das ist einer der größten Schauspieler, die überhaupt es gab, Deutschen. Der hat in Mainzer Unserhaus, hießen, wie er sitzt, genau. in seinem Rollkragenpullover.
Ja, da ist die Aufnahme her.
Deswegen dann erzählt er mit ja. dem Wind, zum Beispiel, erzählt zum Beispiel, wie ein kleiner Wind auf einen Sturm trifft und du denkst, boah, der eine Energie. Und wie der die Stimmbildung macht, wie der die Energie, wenn der große Wind mit dem Kleinen spricht, der kleine Wind, der dann, ja, ich bin ja, dann merkst du, was, das ist ein Schauspieler, das ist eine Stimme. Weißt du? Ich meine, muss man sehr ehrlich sagen, viele Stand-Upper, die heute auf der Bühne stehen, können nicht besonders gut schauspielern manchmal oder fällt ihnen schwer. Was ich nicht jetzt negativ, nicht böse meine.
Nein, das ist ein anderes Genre. Ja.
Nimm mal den Dieter Nuhr, der macht fantastische Texte und alles, ob man sie jetzt alle immer mag oder so nicht und so. Aber wenn der jemand spielt, so Nazi oder irgendwas so, ey Leute, das ist immer ganz mickrig und sanft. Das ist irgendwie nicht richtig gut. Ja, er kann, nee, das sind keine Aggressionen, weißt du? Nein,
er ist
wenn ich einen Nazi spiele, dann sieht er anders aus, sage ja, ich dir. Klar. Wie den, oder wir wollen alle Deutsche. Nee.
Ja.
Oder selbst manche Türken können keine Türken richtig spielen, also aggressiven. Ich habe jahrelang gewohnt in dem aggressiven Türken ganz Maul und habe die Powerboys mitbekommen, türkisch Powerboys und so, weißt du. Ich spiele dir einen Türken aggressiver wie viele Türken, weißt du. Mhm. Allein der Tonfall und allein wie das rauskommt zum Beispiel, das ist schon ein sanft, ein Türke, der so bürgerlich nett erzogen wurde und so das ab und zu mal gehört hat, so ja okay, der kriegt so halbwegs hin, aber der hat nicht mit dieser kompletten Aggressivität oder auch, weißt du. Mhm. Und das sind andere Dinge.
Das sind verschiedene Genres teilweise. Ja. Dafür sind auch manchmal so Workshops und so auch so gut, dass man Leute sagen, ja, für dich wäre eigentlich mal ein Impro-Kurs ganz gut oder mal ein Schauspielkurs. Ja. Das wäre gar nicht schlecht.
Und dann hast du noch genannt, was wir vorhin auch schon mal erwähnt, Matthias Belz.
Ja, natürlich, mit dem war ich ja befreundet auch.
Der viel zu früh
leider
verstorben ist. Ich meine, immer ein blöder Satz, aber es stimmt halt auch.
Vor allen Dingen, das ganz, ganz tragisch ist ja, wir sind ja an dem Tag, wo er gestorben ist, waren wir ja zusammen, noch bis nachmittags, bis 4 Stunden vorher.
Ich glaube, er hätte abends spielen sollen.
Es war so, wir haben mit Matthias Belz, der Harper Kerkeling hat mir, glaube ich, diese Idee aufgebracht, für anstatt Radiointerviews so ein Interview auf CD zu machen und zu verschicken. Mhm. Und das fanden wir irgendwie ganz gut. Da haben wir gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee, wo man das nicht bei unserem neuen Programm oder neue Platte, ich weiß nicht, was es damals ist, eine neue Platte war es, glaube ich, auch machen. Der Matthias Belz interviewt uns. Mhm. Und da, wo wir nicht hinkommen können, keine Ahnung, Kiel, Rostock, schicken wir das hin, da haben die was von uns. Ist so eine schöne Idee. Matthias Belz sagt, da mache ich. Da sind wir da in Offenbach im Studio zum Achim Schnall. Haben schön nachmittags, war Sommer, es war sehr warm, weiß ich noch. Matthias sah nicht gut aus, schwitzte und so und hatte was mit dem Knie. Irgendwie so. Und dann sag ich, Matthias, geht's dir gut? Und er sagt, ja, ist alles okay, nur die Wärme und das Knie macht mir zu schaffen. Und ich habe mir später immer gedacht, Mensch, hätte er mir mal erzählt, dass er irgendwas, vielleicht doch ein anderes Problem hat, vielleicht ein Herz oder sowas, dann hätten wir sofort gesagt, lassen Sie mal ins Krankenhaus fahren, weißt du? Ich habe immer wieder später gedacht, und jetzt wird's ganz skurril, ich glaube, um 5 hat er das Studio verlassen, so, weil er musste abends im Tigerpalast auftreten. Mhm. Haben uns bedankt. Dann waren wir noch da im Studio noch ein bisschen, glaube ich. Wir haben uns noch angehört, wurde gemischt. Ich komme abends nach Hause, bin wach noch ziemlich lang. So um 1:30 sehe ich so die letzten Nachrichten, heute Nachrichten oder irgendwas. Bin schon so fast so eingedämmert, so im Sessel, guck so drauf und auch gleich, sage ich, geh auch gleich ins Bett. Und höre ich als letzte Meldung, heute starb der Kabarettist irgendwie, Matthias Belz. Und dann war es aus. Das war Schluss. Und ich sag, was? Spinn ich gerade? Und da habe ich damals meine Freundin geweckt und habe gesagt, sag mal, ich habe gerade im Fernsehen, was ist denn los mit dir? Was weckst du mich? Ich habe gerade im Fernsehen gesehen, Matthias Belz, du spinnst, du warst doch zusammen mit ihm heute, mit Henny. Sag ich, ja, deswegen habe ich, das gibt's doch nicht. Dann haben wir angeschaltet, Teletexte, guckt Teletext durch, alle Teletexte durch. Da steht nichts drin, das hast du dir eingebildet, sag ich, das gibt's nicht. Hast du geträumt, sag ich, das kann nicht sein. Ich hab's doch gesehen. Der hat doch gerade gesagt, Matthias Belz gestorben. Weißt du, ich kam mir vor wie ein Idiot. Sag ich, habe ich eine Halluzination oder was? Hab ich die Telefonnummer gewählt von der Christiane, von seiner Frau. Es war 2:30, glaube ich, oder 3 schon. Und da hat die Christiane Tränen überströmt und sagt, ja, Matthias ist gestorben. Ich habe es am nächsten Tag immer noch nicht begriffen. Das ist so, als wenn wir jetzt auseinandergehen, einer von uns beiden ist tot. Und dann sagt er den Namen, oh, der Gerd ist auch gestorben. Und so sagst du, ja, alles klar. Ja, 1. April. Und dann, 1. April, ja. Hallo. Ne?
Aber man hat das schon so ein bisschen gemerkt, dass ihm nicht gut ging.
Ja, es war ein warmer, scheiß warmer Sommertag total. Mhm. Und er schwitzt und hat es. Und wir haben ihm das dann auch abgenommen, dass ja, er hat so ein bisschen gehinkt, mit dem Knie irgendwas gehabt. Und es hat ihm so last, dann war ein bisschen so blass. Und dann habe ich gesagt, naja, dann wird es das Knie sein und die Hitze oder die Summe. Naja. Und später habe ich dann erfahren, dass er dann doch irgendwie anscheinend was hatte. Dann irgendwie.
Und also er war dein Freund?
Er war mein Kollege und natürlich irgendwie, wir waren auch dadurch, dass wir in Frankfurt ja auch nicht so weit auseinander
gewohnt. Ich wollte gerade sagen, ja.
Matthias hat in Sachsenhausen gewohnt. Wir haben uns irgendwie jetzt jede Woche nicht jetzt getroffen, aber wir haben uns schon immer wieder getroffen, haben auch mal Silvester zusammen gefeiert, wir sind zusammen essen gegangen.
Und was war für dich auf der Bühne das Unverwechselbare?
Unverwechselbare Matthias, dass der Matthias überhaupt keine Angst hatte, irgendwas zu sagen, weil irgendeiner glaubt, das wäre jetzt konservativ rechts oder irgendwas oder zu hardcore links oder irgendwas. Das war dem Matthias komplett egal. Hat er mir auch mal irgendwann mal ganz deutlich gesagt, als ich irgendwas genau über die Grenzen ging, sagte, da sind unsere Grenzen vielleicht nochmal anders gesteckt, sagte er, ich habe da keine Grenzen und so. Ne? Das war interessant. Der hat irgendwie auch wirklich, wir haben auch irgendwann mal mit Fronttheater zusammengespielt, irgendwo bei so einer grünen Veranstaltung vor vielen, vielen Jahren. Und da hat er an dem Abend so harten Jokes gegen die Grünen gemacht, so eine von der grünen Veranstaltung, die uns engagiert hatten. Ne? Yeah. Die waren so sauer teilweise, im Backstage habe ich mitbekommen. Ich fand das so super. Der hat sich so, Heinrich Pachel ist ja auch so ähnlich gewesen. Yeah. Also Heinrich Pachel hat sich ja, glaube ich, auch, so viel ich mal gehört habe,
irgendwo Aktien gekauft in einer Aktiengesellschaft und hat dann irgendwie bei den Aktionären Reden gehalten, ganz üblich, gegen die Firmen und so. Also im Anzug und so, weißt du, alle dachten, jetzt kommt so ein kleiner Erwachsener, Mann so, seriöser, und dann hat er richtig vom Leder gezogen.
Ja, was ich bei Bales auch so klasse finde, ist, dass er einerseits diese sehr cleveren, intelligenten Nummern gemacht hat, aber auch sich nicht zu schade war, auch mal eine total alberne Nummer zu spielen.
Und da habe ich,
und das finde ich so super.
Richtig.
Und das wird auch heute nicht mehr so, auch ein Dieter Hildebrand.
Da sage ich dir was dazu. Genau.
Hat auch mal einen Scheiß gemacht, weil er Bock drauf hatte.
Und da habe ich ihn auch immer unterstützt. Ich habe eine Premiere gesehen von Matthias, da war man danach auch essen, und das hat mir nachher später leid, da habe ich zu früh was gesagt, irgendwie auch so, und das macht man nicht, das habe ich damals kapiert, macht man nicht, das mag das ja auch nicht an der Premiere, gleich Leute so, immer so die Besserwisser dann gleich kommen und sagen, ja, dann müsstest du mehr das und das und das.
Ja, vor allem ungefragt, also man will ja in dem Moment auch erstmal von...
Ja, wir wollten eigentlich was essen, dann habe ich so zweiter und das habe ich später, aber es war nicht so schlimm so, aber ich habe ihm eine Sache gesagt, und die hat aber auch, weiß ich noch genau, hat er gesagt, ja, hast du recht. Und zwar hatte er innerhalb von seinem Programm, hat er so einfach einen Frankfurter gespielt, der so geht zum Nebentisch und babbelt dann so einen Scheiß und so. Mhm. Und das hat er aber irgendwie so mit halbem Dampf gespielt. Nicht richtig perfekt aus, so nach dem Motto, das spiele ich jetzt schnell weg. Den auch so, weil eigentlich ist es ja nicht kabarettistisch, irgend sowas.
Also es war ihm selber unangenehm, hast du das Gefühl
gehabt? So ein bisschen. Und hab gesagt, Matthias, man hat das Gefühl, du spielst so schnell weg und du möchtest schnell weg haben. Das ist so lustig, Matthias, das ist so lustig. Spiel den noch, geh doch da noch mehr rein. Und sagte, du hast eigentlich recht. Und im Publikum waren aber viel so Leute, die so, wenn er sowas gespielt haben, dann immer so ein bisschen so pikiert gucken.
Weil sie sich selber erkannt haben.
Das hab ich gemerkt. Ich war ja dann auch im Berger Kino, habe ich dann die Leute gesehen, alles so. Ja, so Kabarettpublikum und so. Nein, das ist jetzt schon ein bisschen albern und so. Ja. Vielleicht nur noch, dass sie gesagt haben, das ist ja fast schon wie Badesalz. Ja. Oder Fips Asmusen. Ja. Und da habe ich es dann, dann haben wir haben ja mal einen gemeinsamen Auftritt gemacht. Es gab damals in Bockenheim gab es so eine kleine Filmstadt wie Lindenstraße. Da gab es so eine Serie, Laute nette Nachbarn. Mhm. Da habe ich ja einen Kioskbesitzer gespielt in der Serie. Und die stand dann noch so ein, zwei Wochen, und da gab es Veranstaltungen, und da haben wir so ein Gemeinschaftsgig gemacht. Also Henny und ich und Matthias haben wir so ein Spezialprogramm gemacht. Dann haben wir zum Schluss so eine Schlussnummer gespielt, und da haben wir Matthias einfach eine Gitarre umgehängt. Der konnte gar keine Gitarre spielen. Und der Matthias hat so blöde Bewegungen gemacht, dass ich mir in die Hose gepisst habe. Ehrlich, ich habe auf der Bühne, ich konnte nicht mehr. Und der war so albern, und der Matthias konnte so albern sein.
Ja.
Der konnte so lustig albern sein. So richtig doof. So,
ja, und das schätze ich total.
Also, und er ist so ein der Matthias hat so abgefahrene Texte, die also wirklich, ganz ehrlich, ich glaube nur 30% im Publikum oft kapiert haben. Ich habe manches auch nicht kapiert. Manches musste ich mir dreimal angucken, um halbwegs dahinter kommen. Weil es so krass formulierte Sätze waren oft.
Also. Aber das ist doch das Spannende. Wenn einer das eine kann, also dieses ganz intelligente, durchdachte, fast, wo man...
Du, wenn wir essen waren und irgendwas wollte, am liebsten Scheiße babbeln.
Ja.
Irgendwie so
und dann auf der anderen Seite. Und das zeugt für mich davon, dass sich jemand eben nicht so ernst nimmt, was ich sehr sympathisch finde. Ja, und das ist auch seine große Qualität gewesen, dass er beides bespielt hat.
Fantastisch,
ja. Und lieber Gerd, wir kommen jetzt fast schon zum Ende unseres Gesprächs. Wir haben über vieles schon gesprochen. Ich wollte dich nur noch in Kurzkategorien jetzt ein paar Sachen fragen. Die Top 3 der lustigsten Menschen der Welt.
Auch schwer. Das ist auch sehr gemein. Sehr lustig.
Muss aber nicht aus dem Comedy-Bereich. Kann auch der Kioskbesitzer um die Ecke sein, wenn du sagst.
So ist es ja manchmal, ja.
Ja, oder? Ist das nicht so, dass du auch, ich meine, du hättest das gesagt, manchmal reicht es gerade hier in Hessen, wenn man sich irgendwo in eine Kneipe sitzt und hört am Nachbartisch zu.
Also bei den Comedians gibt es natürlich einen Haufen richtig gute Leute, gerade die Englischen, gerade eben genannt, Ricky Gervais ist geil, Lee Evans finde ich super, irgendwie Jim Carrey finde ich super. Bill Burr finde ich fantastisch, irgendwie so auch böse
und auch immer mit der richtigen Richtung. Bill Burr ist ja einer, den ich so faszinierend finde, weil er immer tänzelt auf diesem, auf diesem Tabu und auf diesem darf man das oder darf man das
nicht. Ja, genau, ganz genau.
Und er dann immer aber den Fuß noch in die richtige, also was heißt in die richtige, aber in eine Richtung.
Ja, aber bei Bill Burr weißt du doch auch, wer das sagt. Er ist mit der schwarzen Frau zusammen, verstehst du?
Ja.
Verstehst du? Und das eigentlich schon eine Schande, dass du es dann immer sagen musst.
Ja, klar. Aber das sind auch ein bisschen die Zeiten, weil ja, wie gesagt, viel aus dem Kontext gerissen wird. Aber er macht das wirklich sehr, sehr clever.
Ja, ja, finde ich auch.
Sehr lustiger Typ.
Ja, und ich finde wichtig, dass wir weiterhin Leute haben, und die auch böses Zeug und schräges Zeug sagen und dass man auch mal tief atmen muss. Und es muss einem nicht gefallen. Mir gefällt ja auch nicht alles.
Ja, klar. Weißt du? Das ist ja eine große Diskussion, die ich auch immer wieder führe, auch die in unserer Szene auch immer wieder geführt wird. Ich finde, sobald es dann heißt, der darf das nicht oder der soll das nicht, da begibt man sich auf ganz dünnes Eis.
Finde ich ganz schlimm.
Weil wenn,
persönlich, ganz schlimm. Wenn jetzt selbst die Künstler schon anfangen, andere Künstler zu beurteilen, also fehlt es ja nur noch, dass man aufruft, jetzt zu
beurteilen geht ja noch.
Beurteilen geht ja noch, aber verbieten wollen.
Genau, verbieten wollen.
Der dürfte nicht mehr ins Fernsehen und so ein Zeug, der dürfte nicht mehr in diese Sendung und so weiter. Also ich weiß noch an einem Abend, an einem Abend, da gab es riesen Krach beim Ottfried Fischer in der Sendung.
Okay.
Meine Freundin musste den Kabarettisten sehr, sehr beruhigen. Das war, und zwar hat der Ingo Abelt irgendeine Nummer gemacht, und dann hat sich dann, wie hieß er nochmal, der Cello auch spielt, der Kabarettist?
Matthias Deutschmann.
Ja, der regte sich total über den Ingo Abelt auf. So jemand dürfte, er arbeitet so toll, und der, so jemand hier im Fernsehen, das wäre wohl das Letzte, dass der da im Fernsehen auftreten dürfte. Und hat sich nicht mehr abregen können und so. Also meine Freundin weiß auch immer noch, die sagt auch immer noch, das war ja der Wahnsinn, wie der da, der ist so wütend auf
das. Ja, und es, ich finde, da muss man echt ein bisschen vor sich selber zurücktreten und muss sagen, okay, ich fand das jetzt scheiße, ich finde das nicht gut, aber
ich er, muss, auch
das,
eine ganze Reihe,
er
ich,
muss das sagen dürfen.
Ich fand auch eine ganze Reihe auf den Kabarettisten, etliche Sachen, Sätze habe ich im Kopf, die ich ganz übel fand auch so, weil die auf meine Weise so nivellierend waren, weißt du, so. So zum Beispiel, als damals diese Sache waren mit dem Markus Gefgen und so, als er dann diese Scheinandrohung bekommen hat, dass man ihn foltern würde, dann weißt du, das wurde dann plötzlich, hat sich Amnesty International noch eingemischt, das wäre der größte Folterfall der Nachkriegsgeschichte, wo ich dachte, jetzt macht mal langsam. Natürlich darf man das nach unserem herkömmlichen Recht nicht machen, nicht androhen, ist ja alles richtig so und so. Aber es gibt auch so Positionen wahrscheinlich, und da habe ich ja öfters mit Leuten gesprochen, auch mit Vätern und Eltern, und die gesagt haben, ich, ganz ehrlich, du, ich hätte ihn an die Wand geklatscht, den Typ, weißt du, wenn ich wissen möchte, wo mein Sohn vergraben liegt, weißt du, ne? Und was ja so interessant war, da hatte ich ja dann irgendwann mal, einmal ist mal so durchgesickert, dass es 10 Jahre vorher anscheinend irgendwo in Bremen sogar so einen Fall gab, wo sie jemand auch was angedroht hatten, und dann haben die das Kind noch gefunden, irgendwo irgendwie verbuddelt, weißt du, ne? Also diese Chance, natürlich dürfen wir es nicht, aus den und den Gründen.
Aber das sind ja moralische Probleme.
Immer das sind
ja
moralische Dinge.
Weißt du, wie diese Geschichte, schießt man ein Flugzeug ab,
ja,
das irgendwo auf mich ist oder nicht.
Genau, wer ist mehr wert?
Und dann begeben wir uns ja in einen ganz philosophischen Bereich.
Richtig, wer ist mehr wert jetzt, der Typ, unser Gesetz oder so? Ist unser Gesetz auch immer richtig? Das ist ja, da kannst du ja auch stundenlang diskutieren. Ja, oder müssen wir nicht doch mal so jemanden wie einen Hitler abschießen? Bevor das passiert. Da gibt's
ja diese berühmte, wenn man eine Zeitmaschine hätte, würde man zurückreisen und dann was würde man tun?
Das ist ein riesen schwieriges Thema und so. Das kann man auch nicht mit Ja und Nein beantworten, weißt du? Und man kann auch, ich weiß auch damals in der Bader-Meinhof-Zeit, in meinem ganzen Umfeld, da gab's so viele klammheimische Freude bei jedem Mord und so. Ich habe mich oft gestritten mit Leuten aus meiner Szene. Ich habe gesagt, sag dir ganz ehrlich, als die Leute teilweise, als dann in der Startbahnzeit, als sie den Herbert Karri dann in Bergen-Enkheim dann abgeschossen haben, morgens in den ersten Stock, der neben seiner Frau in den Kopf geschossen haben, ich fand das übelst. Es war Mord, fertig. Und es haben viele Leute, irgendwie die coole Linke, fanden das cool. Die fanden es super. Ich fand es nicht super. Ich fand es nicht super.
Ja, es ist halt Gewalt.
Es ist irgendwie Mord. Es ist Mord. Weißt du, genau.
Ja.
Sorgt dafür, dass der Typ bei der nächsten Wahl wegkommt oder irgendwas, verstehst du? Oder macht eine Demo oder irgendwas, verstehst du? Aber wenn wir da anfangen, wenn jetzt jeder sagt, jetzt gehe ich los mit meiner Knarre und ich regel das mal.
Wir waren bei den Top 3 der lustigsten Menschen. Wir sind wieder so ein bisschen abgeschwiffen, habe ich so das Gefühl. So
lustigste Mensch, Bader-Meinhof, glaube ich.
Wir waren bei Bader-Meinhof. Bei Bader-Meinhof-Komplex. Nein, aber fällt dir sonst noch jemand ein? Auch gerne tot? Muss nicht mehr lebendig sein?
Ja, wie gesagt.
Also wir haben natürlich über Jerry Lewis gesprochen.
Louis Fine, Gerd Fröbe, das haben wir doch schon, die drei, vier gute.
Und
Chris Farley fand ich übrigens super, diesen dicken Komiker.
Der dieser auch gestorben. Ich weiß gar nicht, was war mit ihm, aber er war jung auf jeden Fall.
Ja, war ganz dick, der war ziemlich dick, der ist irgendwie ein.
Und auch da, alle wieder, die über ihn erzählen, sind nur in den hellsten Tönen.
Also Wahnsinn, ich habe den mal in der Talkshow gesehen. Da habe ich mir gedacht, wer könnte sowas... Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, der macht nur so Quatsch und so. Aber der saß dem Talkshowmaster gegenüber und hat sich immer so
bewegt, als wenn er den gleich anspringt. Mhm. Und immer mit den Augen und so. Und ich habe gesagt, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen so eine Reaktion innerhalb von einer Talkshow, dass der denkt, der küsst den gleich oder springt den an. Und ich kann das gar nicht erklären. So eine Körperlichkeit, die ganz speziell war. Und manche Leute bringen sowas mit, was niemand anderes hat, was unvergleichbar ist. Das finde ich immer so genial.
Funny Bones.
Funny Bones, ja, genau.
Weißt du eigentlich einen deutschen Begriff, der das abdeckt? Also ich finde, Mutterwitz trifft es nicht.
Nee, Mutterwitz nicht, ne.
Ich wüsste auch nicht, deswegen...
Lustige Kerl.
Der hat irgendwie was.
Ja, die lustige Knochen.
Der hat sowas, der hat die lustige Knochen. Auch nicht schlecht. Worüber hast du zuletzt gelacht?
Andreas Rebers.
Warst du jetzt gerade im Programm gewesen?
Ja, gerade ist im Programm, vor ein paar Tagen. Sau lustig, sehr lustige Geschichten. Auch schöne Stimmen, auch wie die Nachbarin da macht, da die Frau Hammer, geborene Sichel.
Ja, 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 ja.
Wie die dann erzählt von dem Bio-Wildlachs.
Ja, genau.
Wie ihr erklärt, dass es keinen Bio-Wildlachs gibt.
Was hast du für ein Programm gesehen? Wie heißt es? Weil ich spiele, glaube ich, auch mehrere parallel.
Wie heißt das? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das letzte Programm ist. Das ist ein neues Programm.
Ja, ich meine, er spielt immer so.
Ja, genau.
Wo hast du ihn gesehen?
In Höchst.
In Höchst, im neuen Theater.
Genau, war schön.
Ach, guck da.
War schön.
Super Laden, kann man hingehen, könnt ihr hingehen,
neues Theater. Schön. Ja, genau, habe ich mir auch gedacht. Und was auch schön war, was ich besonders gut fand, dass ich die gesamte Atmosphäre, weil er ja wirklich auch Sachen macht, die sehr unkorrekt sind, so im herkömmlichen Sinn, aber auf eine schöne Art und Weise. Und dass das Publikum das alles so gecheckt hat. Und auch wenn sie manchmal ruhiger waren und dann wieder gelacht haben, dass du merkst, ey, erzähl kein Käse. Es gibt schon noch viele intelligente Leute, die da auch schräg mitkommen, wenn man anders denkt.
Eins habe ich vergessen, dich zu fragen. Gibt es sowas, irgendwas, was du kreiert hast, was du geschrieben, was du komponiert, an was du beteiligt warst, wo du heute sagst, das war so echt, da bin ich heute noch stolz drauf, da bin ich froh drüber, dass mir das eingefallen ist. Das war ein ganz wichtiges Ding oder das war so ein zentrales Element.
Also bei Badesalz gibt's zu viele. Wir haben so viel gemacht, dass wir wissen gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei Flatsch war es irgendwie zum Beispiel die gute alte Zeit. Das habe ich immer gerne gespielt. Das habe ich ja selbst mit groben Junggesellen noch gespielt dann, das Lied. Weil das irgendwie so...
Beschreib's mal.
Die gute alte Zeit, da treffen sich zwei Leute wieder, die von der alten Zeit sprechen, ganz wenige Zeilen, aber der eine war ein Punker und der andere war ein Banker. Und die haben sich irgendwie gut verstanden. Und dann erzählen die, was halt früher toll war. Der eine erzählt, ich war auf der Demo, sagt er, und ich war auf der Andrea und so, weißt du, und so ein Zeug. Okay. Kennst du nicht gute alte Zeit? Kennst du das Lied nicht?
Nein.
Und das war irgendwie so, das hat irgendwie auch abends die Leute immer so zusammengeführt, weißt du, das ist eigentlich so...
Weil es buchstäblich ein Dialog war.
Ein Dialog.
Den du selber gesungen hast oder hast du
nicht? Nee, zu zweit. Wir haben Olaf und wir kommen mal zwei alte Opas raus und erinnern uns an früher. Du warst ein Punk und ich bei der Bank. Was war das schön? Weißt du, so waren auf der Demo. Der eine war auf der Demo, der andere war immer auf der Andrea und so, weißt du. Und so spielen die sich immer gegenseitig aus mit den Zeilen. Der eine hat irgendwie so ein biederes Leben geführt, der andere war der rauere. Und das war irgendwie.
Das ist ja auch ein Konzept, was immer wieder wunderbar funktioniert, dass du einfach zwei verschiedene Charaktere haben musst.
Die Kundhof.
Genau. Der Straight Man und.
Hast du den Film gesehen, Stan und Ollie?
Nein, noch nicht, aber soll super sein.
Ich bin nicht der große Flaner im Kino, eigentlich gar nicht so art. Ich meine, mich berühren schon auch Sachen so.
Ja.
Aber bei Stan und Ollie, da war ich wirklich ganz nah dran, da irgendwie vielleicht aus dem Kino zu gehen.
Oh Gott, ich weine ja immer sehr schnell im Kino.
Weil das hat mich irgendwie natürlich echt persönlich gepackt, irgendwie weil es natürlich auch was mit mir und Henny zu tun hat, mit diesem Duo. Und ich wusste nicht, diese Geschichte zum Beispiel, ich wusste nicht, dass die nach ihrer berühmten Zeiten durch England tourten, durch scheiß kleine Clubs, wo keiner gekommen ist teilweise.
Das wusste ich auch nicht.
Das ist so traurig.
Und also den Weg nach unten haben die auch noch zusammen begangen.
Guck dir den Film an und der ist so schön und der ist auch schön gespielt. Und was auch so schön ist, da spielen sie ja auch eine Szene, die davor, ich weiß nicht, vielleicht machen die Kinder das jetzt über, im Kino siehst du nicht mehr, da haben sie einen Originalfilm gespielt von Dick und Doof, wie der einen Klaviertransport, wieder so 7, 8 Treppen hoch.
Ne? Ja, ja, wo das wieder runterrollt.
Genau, und ich glaube, das kommt in dem Film auch nochmal drin vor und so. Und das ist so klasse irgendwie, also es ist so schön, also es geht dann echt ans Herz. Also der Film ging
mir echt ans Herz. Muss ich mir angucken, das ist ja, glaube ich, jetzt relativ aktuell. Ne?
Der müsste jetzt eigentlich auch bald auf DVD gehen.
Ja, ja.
Der muss ich gucken. Vor anderthalb Jahren im Kino.
Meine allerletzte Frage.
Da saß hinter mir der Walter Renneisen. Wer ist der? Der berühmte hessische Kabarettist und Allrounder, Musiker. Ja.
Ich muss mich jetzt wieder outen. Der ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Ist einer der berühmtesten Hessen, also Hessen-Experten auch. Okay. Der hat auch ein Programm gemacht, nur über den hessischen Dialekt. Der kennt jeden Winkel hessischen Dialekt.
Ich als Mainzer, als Rheinland-Pfälzer, muss natürlich sagen, bin ich raus aus der
Nummer. Aber der ist so ein toller als Schauspieler früher mal. Ich glaube, ich habe den mal als Midas mal gesehen. Er ist ein toller Schauspieler auch. Super Typ. Spielt 6 Instrumente oder sowas, glaube ich. Spielt den Kontrabass auch. Dieses Stück von Patrick Süskind spielt er auch im Solo schon seit Jahren. Der saß hinter uns. Das war so lustig, weil wir sind uns noch nie vorher begegnet. Weißt, hat ihn
sich auch. Aber ihr kanntet euch irgendwie so.
Ja, ich kenne ihn von Zeitung, von genau, Veranstaltungen da. Okay. Der Spieler,
habt ihr euch unterhalten?
Ja, genau. Und ich sagte, hallo, ich bin der Gerd. Und so und sagt, oh, schön und so. Fanden auch ganz toll den Film, ja.
Ich danke dir sehr für das interessante Gespräch, lieber Gerd. Ja,
gerne.
Das war German Funny Bones von. Mit Gerd Knebel von Badesalz.
Merci,
Tobias. Demnächst mit einem Musikprogramm 2022 mal gucke. Unterwegs.
Mal gucke.
Spätestens 2022. Mal gucke.
Ja.
Vielen
Arbeit
Dank.
Dran.
Ja. ASG. Danke Merci. Dir. Das war der zweite und letzte Teil des Gesprächs mit Gerd Knebel. Nächste Woche neuer Gast, neue Folge. Bis dann. Und noch eine kleine Bitte. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann bewertet den doch gut. Überall, wo man den bewerten kann. iTunes und so. Ich würde mich freuen. Danke. Tschüss.